SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
West-Berlin im kalten Februar 1988. Von einer Familie in einer ummauerten Stadt erzählt Hannah Mann in ihrem Debütroman. Hannah Mann ist selbst in West-Berlin aufgewachsen und ihre Romanfamilie hat ein paar Ähnlichkeiten mit ihrer eigenen. Vater aus der Tschechoslowakei, Mutter aus Polen, nach West-Berlin geflohen, dort eine Familie gegründet. Wer im Roman keine Rolle spielt, Heinrich Mann, Hannah Manns berühmter Autoren-Urgroßvater. Zeppelin und Karpfen heißt ihr Debüt und ich freue mich sehr, dass Hannah Mann ins Studio gekommen ist. Guten Tag und willkommen.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, wer Mann heißt, der hat immer einen Mythos im Gepäck. Vor 5 Jahren schrieben Sie einmal für das Zeitmagazin: Einen Mythos kann man nicht übernehmen, man kann ihn aber auch nicht ablegen. Hannah Mann, Sie wollten immer schreiben, haben es aber erst mal 20 Jahre lang vermieden und andere Jobs gemacht. Wie kam es, dass Sie sich dann doch an einen Roman gewagt haben?
Ich habe mich vorsichtig rangetastet. Ich war auch in der Elternzeit. Es war Corona, wir waren zu zweit zu Hause mit einem Kind und da hatte ich dann die Zeit und die Freiheit, ein bisschen rumzuprobieren. Und dann haben mir die Sachen, die ich da geschrieben habe, gut gefallen. Und dann habe ich den Wunsch entwickelt, das weiterzuentwickeln.
Dieser Artikel da im Zeitmagazin, der erschien 2021 auch in der Corona-Zeit. Mhm. Hatte der auch was mit Ihrer Entscheidung fürs Schreiben zu tun?
Ich habe mich zuerst entschieden, dass ich es gerne probieren möchte, einen Roman zu schreiben. Und dann kam der Kontakt zum Zeitmagazin zustande. Daraus folgte dann auch, dass mich dann 2 Agenturen kontaktiert haben. Und dann erreichte ich quasi schon so ein professionelles Umfeld, was mir dann den nächsten Schritt, es auch wirklich umzusetzen, dann nochmal erleichtert hat.
In diesem Artikel schrieben Sie da vor 5 Jahren, dass es eben schwierig sei, man möchte schreiben, aber man hat diese großen Namen im Hintergrund. Haben Sie, also Stichwort Familienmythos, haben Sie beim Schreiben dann auch Ängste gehabt oder war mit den Ängsten Schluss, als Sie erstmal losgelegt haben?
Ich denke, was ich damit meinte, dass man einen Mythos nicht ablegen kann, ist, dass ich in der Gefahr stehen könnte, verglichen zu werden, natürlich. Und das musste ich erstmal ablegen. Es gibt auch dieses, ich nenne das immer Gerücht, das ist aber jetzt nichts Bösartiges, sondern ein Gerücht, dass bei uns in der Familie jeder denkt, er könnte schreiben oder schreiben sollte oder es mal probieren sollte. Und das hat mich dann eher abgeschreckt, weil ich als auch eher Mädchen vielleicht und weil ich das auch schon früh im Leben mitbekommen habe, gedacht habe, dann kann ich es erst recht nicht. Ja.
Ja. Sie haben Gedichte geschrieben, erzählten Sie mal. Sie haben Kurzgeschichten geschrieben, also erstmal kleinere Formen, aber jetzt einen großen Roman. Das ist schon ein großes Vorhaben gewesen, oder?
Ja, ich vergleiche das vor allem mit den Ex-Jobs, die ich vorher hatte, also Copywriting oder Content-Writing, so für Startups habe ich viel gemacht und Werbeagenturen. Und da konnte ich immer sehr gut vorausplanen, wie viel Zeit ich brauche und habe den Bogen immer schon vorher gewusst, wenn ich jetzt zum Beispiel Blogbeiträge geschrieben habe. Und erstmal dachte ich vielleicht auch ein bisschen naiv, das kriege ich auf jeden Fall hin. Und dann habe ich gemerkt, das dauert viel länger, als ich gedacht habe und dass ich das überhaupt nicht so unter Kontrolle habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Habe aber dann auch darin die Schönheit vom Schreiben entdeckt, weil es viel freier ist.
Jetzt erscheint Ihr erster Roman, Zeppelin und Karpfen. Der spielt, also wie schon gesagt, in West-Berlin im Februar 1988, 1,5 Jahre vor der Wende. Sie erzählen darin eine Familiengeschichte. Im Zentrum steht die Ich-Erzählerin Susanna. Sie und ihre Eltern kommen ursprünglich aus Polen. Susanna ist verheiratet mit Arthur, der aus der Tschechoslowakei kommt ursprünglich. Zusammen haben sie eine 7-jährige Tochter namens Daria. Also das sind dann Großeltern, Eltern und Kind. Der Roman ist also eine 3-Generationen-Geschichte. 1988, warum schauen Sie in Ihrem ersten Roman so weit zurück?
Oh, das ist eine interessante Frage. Das war natürlich die Zeit meiner Kindheit. Ich glaube, die Kindheit ist prägend für alle. Also da finden viele Dinge so ihren Anfang, die einen später eben noch begleiten. Und weil das meine Kindheit war, war das die Zeit, die ich am interessantesten fand, damit mal anzufangen.
Sie schauen weit zurück und trotzdem erzählen Sie diesen Roman im Präsens, also in der Gegenwartsform. Warum Präsens?
Im Präsens ist es für mich einfacher, mich in die Situation reinzuversetzen. Von den Protagonistinnen und Protagonisten. Ich stelle mir dann einfach vor, ich bin im Hier und Jetzt, es ist einfach eine andere Zeit und ich wollte, dass das so authentisch sich anfühlt, also dass man mit den Menschen zu der Zeit dort ist und dass das kein Rückblick ist, sondern wie ein Einblick in diese Zeit.
Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, was war da wichtig für Sie? Also wie gesagt, Sie sind selbst in West-Berlin aufgewachsen und Sie waren 1988, also wenn der Roman spielt, ungefähr so alt wie Daria, also die 7-jährige Tochter im Roman. Was sind so wichtige Berlin-Erinnerungen für Sie und welche sollten davon auch mit in den Roman?
Ich habe auch diese Zeit, aber auch das Setting von West-Berlin gewählt für mein Debüt, weil das eine Welt ist, die ich einfach sehr gut kenne. Also aus dieser Sicherheit heraus konnte ich dann den Figuren mehr Freiheit geben oder meiner Kreativität mit den Figuren mehr Freilauf lassen. Also ich habe sozusagen ein Element, was ich kenne, was mir Stabilität gegeben hat im Prozess. Das ist halt das Setting West-Berlin, was ich eben sehr gut kenne, weil ich da geprägt bin in dieser Zeit. Und dann konnte ich mit den Charakteren so ein bisschen mehr wild gehen.
Das ist ja das Vorwende-Berlin. Sie gehen zurück in dieses Vorwende-Berlin. Sie gehen aber mit den Großeltern implizit sogar noch ein Stück weiter zurück. Also ich sagte ja schon, die Eltern der Mutter kommen aus Polen. Die Großmutter ist sogar eigentlich Russin aus dem Volk der Nenzen. Das beschreiben sie auch genau. Die leben ganz im Norden an der Barentssee, also damals in der Sowjetunion. Die Mutter der Mutter hat also zwei Länder verlassen. Erst die Sowjetunion und dann Polen, um dann in West-Berlin zu landen. Das ist fast schon eine Migrationskette. Warum war es Ihnen wichtig, diese vielen Umzüge auch mitzuerzählen?
Migration spielt eine große Rolle in meiner Familie und auch so eine Form von Kettenmigration. Ich wollte mich damit auseinandersetzen, wie das vielleicht für eine Person ist, die sowas erlebt. Ich habe es selbst nicht erlebt und ich wollte mich dem so ein bisschen nähern. Ich habe die Großmutter Nina deshalb auch weitestgehend sprachlos gestaltet, damit sie auch von sich selbst nicht so viel preisgeben kann, was das eigentlich mit ihr gemacht hat, sondern dass man dann mit mir quasi auf diese Erörterungsreise gehen kann und schauen kann, was verliert vielleicht ein Mensch auch mit jedem Schritt, den er sich von zu Hause entfernt. Diese Etappen sind ja auch dann kulturell sehr unterschiedlich. Also gerade in der Sowjetunionszeit, wenn der Weg nach Polen noch vielleicht kulturelle Ähnlichkeiten beinhaltete und man in Polen auch Russisch sprechen, also Russisch hat man ja in der Schule gelernt noch zu der Zeit, viele konnten das, dann war das noch nicht so ein großer Schritt und auch die Möglichkeit zurückzureisen bestand noch für sie. Und der Schritt nach Westdeutschland, also nach West-Berlin, war dann ein viel endgültigerer Schritt, den sie dann auch nicht mehr geschafft hat zu überwältigen. Und auf diese Reise sozusagen habe ich mich begeben.
Ja, in der Tat ist Nina, die Großmutter, eine relativ stumme Person, ja. Sie beschreiben auch, dass sie sich eigentlich kaum ausdrücken kann, weil ihr die Sprache fehlt und weil sie irgendwann keine Sprache mehr so richtig gut kann. Ich glaube, das ist etwas, was viele Migranten erleben, auch aktuell. Also es ist ein Roman übers Migrieren, über Ortswechsel. Das kann man angehen wie die Karpfen oder wie die Zeppeline. So heißt ihr Roman ja auch, Zeppelin und Karpfen. Roman, lesen Sie uns doch eine kurze Passage vor, in der die ganze Familie Karpfen angeln geht.
Ja, gerne. Mein Vater greift nach Arthurs Schulter und sagt, weißt du, Karpfen haben mich schon immer fasziniert. Sie mögen es ruhig, aber wenn es sein muss, schwimmen sie stromaufwärts und überwinden dabei Wasserfälle und Stromschnellen. Mein Vater lässt Arthurs Schulter los und beugt sich vor, um den Angelhaken zu überprüfen. Dann lässt er die Angelschnur erneut ins Wasser hinab. Ich bin sozusagen einer von ihnen. Er lacht und mit etwas zu viel Wucht klopft er Arthur auf den Rücken. Können Fische fliegen? Fragt Daria. Nein, sie brauchen das Wasser, antwortet Arthur. Aber meine Lehrerin sagt, es gibt fliegende Fische. Manche von ihnen können weit aus dem Wasser springen, deshalb nennt man sie so, aber fliegen können nur Vögel, sagt mein Vater. Meine Mutter, die unverändert mit überschlagenen Beinen auf dem Klappstuhl sitzt und ab und zu an ihrer Zigarettenspitze zieht, horcht auf. Zeppeline, die können fliegen, sagt sie. Was hat sie gesagt, möchte Daria wissen, und ich übersetze es ihr. Kann man heute noch mit einem Zeppelin fliegen, fragt sie. Das war in der Vergangenheit. Es gibt, glaube ich, noch so etwas wie Touristenflüge, sagt Arthur. Meine Mutter tätschelt Darias Knie. Sie beugt sich zu mir und bittet mich zu übersetzen. Sag ihr, ich zeig ihr nachher ein Foto. Ach, Nina, sagt mein Vater. Er hat keine Geduld für ihre Nostalgie, die immer dann aufkommt, wenn etwas sie an ihre Heimat erinnert.
Dankeschön, Hanna Mann. Ja, und so erklärt sich auch der Romantitel Zeppelin und Karpfen. Ja, dieses Foto, das da erwähnt wird, das wird noch eine große Rolle spielen im Roman. Auf dem Foto ist die Großmutter als Kind zu sehen, zusammen mit ihren Eltern, einem unbekannten Jungen und einem Zeppelin. Es ist ein Foto von 1931. Was macht dieser deutsche Zeppelin damals bei den Nenzen in der Sowjetunion?
Ich erinnere mich leider nicht mehr genau, wie ich auf diesen Zeppelin gestoßen bin. Also warum ich es für relevant hielt, überhaupt danach zu recherchieren für meinen Roman. Aber ich erinnere mich noch, wie ich gestaunt habe, als ich gelesen habe, dass dieser Zeppelin genau diese Route geflogen ist, die meine Protagonistin Nina, Susannas Mutter, in dem Roman zurücklässt. Er fliegt natürlich hin und zurück, aber ich habe mir so vorgestellt, dass sie in die eine Richtung migriert, während der Zeppelin so eine Fantasiefigur für mich aus der Vergangenheit in die entgegengesetzte Richtung fliegt.
Wenn Sie das so erzählen, denke ich, Sie haben eine Liebe für Flugobjekte. UFOs spielen ja auch eine Rolle im Roman, dann aber als kleine Leidenschaft der Tochter Daria. Dieses Foto, von dem Sie erzählen und das Sie im Roman auch beschreiben, gibt es das wirklich in Ihrer Familie oder ist es erfunden?
Das Foto ist frei erfunden und ich habe auch keine Liebe zu Flugobjekten. Ich habe totale Flugangst.
Wir beobachten die vom Boden aus.
Ich muss auch noch dazu sagen, dass der Zeppelin, glaube ich, in echt nicht wirklich dort in dem Norden der Sowjetunion gelandet ist. Der ist dann direkt weitergeflogen. Der Rest der Route stimmt. Ich habe mir die Freiheit genommen, das noch einzubauen.
Literarische Freiheit ist immer erlaubt, ja. Im Roman verschwindet die Großmutter dann irgendwann und sagte vorher nur, der Junge auf dem Foto, der solle sie nach Hause bringen. Daraus entsteht dann eine große Suche nach der Oma, die da irgendwo in West-Berlin herumstreunt. Und es gibt auch einen kleinen Rechercheabstecher ins Zeppelin-Museum nach Friedrichshafen am Bodensee. Da fährt die Familie dann kurz hin. Was hat Sie an diesem Museum fasziniert, dass Sie das noch mit eingebaut haben?
Ein Ort, wo viel Wissen vorhanden ist und Experten sich mit Sachen aus der Vergangenheit befassen, wo die Familie bestimmte Antworten finden könnte. Das stellt das Zeppelin-Museum für mich dar. Deswegen habe ich auch den Museumsdirektor und vor allem die Bibliothekarin eingebaut, die das dann auch repräsentieren.
Genau, es ist eine Recherche mit Gang ins Archiv. Sie müssen 1988 ungefähr ja so alt gewesen sein wie die kleine Daria im Roman. Trotzdem ist es die Mutter Susanna, die hier die Geschichte erzählt. Die ist wirklich das Zentrum, die Ich-Erzählerin der gesamten Geschichte. Warum haben Sie Susanna zu diesem erzählerischen Zentrum gemacht und nicht die Tochter vielleicht aus Kindersicht erzählt?
Zunächst mal sind Daria und ich sehr unterschiedlich. Ich hatte nie Probleme, Freunde zu finden in der Schule. Ich war auch immer gut im Sport, während Daria sich ja schwer tut, soziale Kontakte aufzubauen und im Schwimmunterricht kaum zurechtkommt. Ich denke, dass in den verschiedenen Figuren Elemente von mir drin sind, einfach Sachen, wie ich sie vielleicht sehe, eher als wie ich sie erlebt habe oder wie ich sie beobachte, eher als wie ich sie selber erlebt habe.
Gehört auch dazu, dass Susanna, also die Mutter, die Erzählerin, Fotografin ist. Die kann ja sehr gut schauen und ich las, dass sie selbst auch fotografieren. Vielleicht haben Sie Susanna da auch etwas von ihren Talenten mitgegeben?
Ich habe sehr früh fotografieren gelernt. Meine Eltern sind ja beide Filmmenschen, mein Vater Regisseur, meine Mutter Cutterin und bei uns gehörte eine Super-8-Kamera und diverse Filmfotokameras zum Haushalt. Später habe ich auch einen Kurs gemacht und meine Mutter hat mir irgendwann einen Vergrößerungsapparat, so einen alten russischen Vergrößerungsapparat vom Flohmarkt besorgt und dann hatte ich auch eine eigene Dunkelkammer und habe selber entwickelt, also vergrößert. Das ist ein Hobby. Ich fand es halt ganz praktisch, dass es etwas ist, womit ich mich auskenne, damit es weitestgehend authentisch ist, was die Susanna da macht. Und dass es nicht nur auf Recherche basiert, sondern dass es auch auf einer gewissen Kenntnis basiert. Außerdem, was ich auch noch daran interessant finde, ist der Blick der Fotografin. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Blick, mit dem man sich Menschen anguckt. Das ist ein filmischer Blick oder eben der fotografische Blick. Sie wird dadurch zu einer Beobachterin ihrer eigenen Familie. Das ist verschriftlich auch so, aber das zeigt sich dann halt auch, indem sie halt Fotos macht. dann sind Fotos halt für mich auch noch etwas, also ich glaube, jeder oder viele haben diese Fotokisten zu Hause, wo man dann Fotos von früher anschaut. Und ich glaube, auch Menschen, die alt werden, kramen ganz besonders viel in alten Fotoalben rum, ziehen die raus und erinnern sich dann, also wenn es dann so Richtung Aufarbeitung des Lebens geht, dann holt man halt oft die Fotos raus. Und die Momente, die diese Familie zu dem Zeitpunkt erlebt, sind solche Momente, wo ich sagen würde, wenn Susanna mal alt ist, dann kramt sie dieses Foto raus, was sie am Steg gemacht hat beim Angeln, wo alle drauf sind, wo dann ein paar Momente später, also Monate später oder Jahre später, die Welt schon ganz anders wieder aussieht. Die Mutter ist dann nicht mehr da, der Arthur ist vielleicht in New York. Und dass diese Rolle spielen halt Fotos natürlich für mich, klar, den Moment festzuhalten.
Es sind kurze, so visuelle Ruhemomente, finde ich, in der Geschichte. Der Roman ist sowieso sehr visuell. Sie sagten gerade, Ihre Eltern sind Regisseur und Cutterin. Im Roman ist das ein bisschen anders. Das Elternpaar dort ist Fotografin und Maler, aber auch visuelle Künste. Ja, ist wichtig. Die Romanfiguren sind also zumindest an ihre eigene Familiengeschichte angelehnt, auch wenn sie natürlich niemals mit den realen Figuren in irgendeiner Weise übereinkommen. Hier schauen Sie sich aber vor allen Dingen die Geschichte der Familie mütterlicherseits an. Also die Familie des tschechischen Vaters im Roman, die wird bei Ihnen im Roman kaum beleuchtet. Das wäre bei Ihnen persönlich dann die Mannlinie. Also Heinrichs Mann erste Frau war Tschechin, mit ihr hatte er auch seine einzige Tochter. Migration gibt es also auch in dieser Familienlinie, also auch die Flucht vor den Nazis. Können Sie sich vorstellen, auch diese Seite der Familiengeschichte irgendwann noch genauer anzuschauen? Oder wurde darüber eh schon genug geschrieben?
Ich beginne gerade, mir die Geschichte mal anzuschauen. Ich glaube, auch anschauen ist da der richtige Begriff. Ich werde jetzt nicht einsteigen in den Kanon an Leuten, die sich schon mit den Manns befassen. Ich bin dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die sich damit befassen und die das auch studiert haben und sich wirklich gut auskennen, die auch Briefwechsel bis ins Detail gelesen haben. Ich finde das wunderschön und ich glaube nicht, dass es jetzt mich noch dazu braucht.
Wie ist das? Es stimmt tatsächlich, viele Menschen haben schon über die Manns geschrieben und es wird immer weiter produziert. Wenn man mal ins Kino geht, läuft jetzt gerade der Film Vaterland über Thomas Manns Rückkehr nach Deutschland nach dem Krieg. Wie ist das, ständig mit der eigenen Familie konfrontiert zu werden?
Das verändert sich über die Jahre, je nachdem, in welcher Lebensphase ich war oder bin. Als Teenagerin fand ich das natürlich ein bisschen beklemmend, weil ich wurde oft darauf angesprochen, du heißt Mann mit Nachnamen, bist du verwandt mit den Manns? Ich habe dann immer geantwortet, die Wahrheit gesagt und ja, ich bin verwandt mit Heinrich Mann. Und dann entstanden oft so Situationen, wo Menschen dann entweder gesagt haben, was sie gelesen haben oder geschichtliche Hintergründe dargelegt haben über seine Flucht oder auch über Thomas Mann und seine Kinder. Und da kam auch oft was durcheinander. Das war dann oft Halbwissen, also jetzt gerade im Teenageralter, ne? Und bei mir halt auch nur Halbwissen. Und dann prallte da halt Halbwissen auf Halbwissen. Nur, dass ich halt diejenige war, die die Antworten haben sollte. Und das war als Teenager unangenehm. Dann habe ich natürlich auch im Abitur was angestellt. Da habe ich die Wahl zwischen einem Büchervergleich, Felix Krull von Thomas Mann und Simplicissimus. Und die zweite Aufgabe war eine Analyse, eine Gedichtsanalyse. Das lag mir als Typ viel mehr. Und da habe ich auch immer gute Noten gehabt und auch sehr viel Spaß dran gehabt. Und ich habe dann komischerweise gedacht, ich muss diese Aufgabe nehmen von diesen beiden Büchern, die ich halt beide nicht gelesen hatte. Und meine Lehrerin kam dann danach zu mir und meinte, ja, Hanna, es ist gerade noch eine 4.
Oh je. Ja.
Und wer weiß, was ich für ein Abitur gehabt hätte, hätte ich die Gedichtsanalyse genommen. Ich hatte irgendwie ja das Gefühl, dass die jetzt wie so zwei böse Götter auf so einer Wolke über mir sitzen und sagen, du musst diese Aufgabe nehmen, du schuldest uns das. Mittlerweile allerdings, seitdem ich angefangen habe zu schreiben und mich überwunden habe, habe ich eher ein gutes Gefühl. Also fast so, als wäre Heinrich Mann wie ein Schutzengel für mich. Ich habe auch auf der Internetseite des Buntbrookhauses gelesen, dass er meine Großmutter und ihre Mutter aus dem tschechischen Gefängnis freigekauft hat, nachdem sie von der Gestapo verhaftet wurden, nachdem die Wehrmacht die Tschechoslowakei eingenommen hat und den beiden erstmal das Leben gerettet hat, bevor die Mimi später dann doch deportiert wurde. Vielleicht hat das auch nochmal bei diesem Schutzengelbild mitgewirkt.
Das heißt, wer Ihren Roman jetzt kauft und liest und wer auch die Bücher hat von Heinrich Mann und auch von Thomas, Erika, Klaus, Golo Mann, es gibt da ja so einige, der stellt die nach der Lektüre womöglich zusammen ins Regal, also alphabetisch geordnet. ne, da kommt dann auch Ihr Roman dazu. Haben Sie schon mal dran gedacht, wie das denn ist, so Seite an Seite mit den Vorfahren zu stehen? Wie wäre das?
Also ich kenne Leute, die sortieren ihr Bücherregal nach Farben.
Wäre Ihnen das lieber?
Ich stehe dann bei Hell-Lila oder Aschlila. Ich finde das einen sehr schönen Gedanken. Ich denke, die Leute sollen machen, was sie wollen damit.
Aber erstmal sollen sie natürlich Zeppelin und Karpfen lesen. Der Roman erscheint im Aufbau Verlag. Hanna Mann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, ich hatte sehr viel Spaß.
Und ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur.